Ja, wir setzen die Gemeinschaft im Buch Samuel fort. Und wir hatten schon letzte Woche über das Kapitel 17 gesprochen. Aber es ist ein langes Kapitel, auch eine sehr bekannte Stelle. Und wir haben den Eindruck gehabt, es ist gut, da auch nochmal ein bisschen zu verweilen. Grundsätzlich sind wir immer noch bei dieser Geschichte, ne, von Saul und David. Und uns geht es jetzt nicht nur darum, halt nur die Geschichte zu lesen und zu schauen, was haben sie alles erlebt mit dem Herrn, sondern auch zu sehen, was es für uns bedeutet. Und wir wissen, dass alles, was im Alten Testament steht, auch als ein Schatten dient, als ein Bild gegeben wurde, für uns, ja, auch für uns, die wir heute im neuen Bund leben mit Christus. Es ist auch hier schon im Hinblick darauf geschehen und geschrieben worden. Und das ist wunderbar, das zu erkennen. Also wir hatten schon die letzten Wochen mehr darüber gesprochen. Hier geht es auch sehr viel darum, wie wir zu der Herrschaft gelangen können, die Gott für uns, eigentlich für den Menschen sogar bestimmt hat. Der Mensch ist ja von Anfang an schon geschaffen worden und hat den Auftrag bekommen, er soll herrschen auf der Erde. Und das war deshalb wichtig, weil es einen Feind Gottes gibt, weil es Satan gibt, der Gottes Herrschaft streitig gemacht hat, der sich gegen Gottes Herrschaft erhoben hat und der sich gesagt hat, ich herrsche, ich bin selber wie Gott. Ja. Und er hat sich die Erde genommen. Ja. Und Gott hat den Menschen mit der Absicht gemacht, diese Herrschaft auf der Erde wieder zurückzubringen. Und das ist das, was Gott sieht. Ja. Er hat schon diesen Blick. Schon von Anfang an ging es ihm darum, wieder durch den Menschen seine Herrschaft auf der Erde wieder aufzurichten und Satans Herrschaft zu beenden. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele Dinge, auch im Alten Testament sehen wir oft Kämpfe, ja, wir sehen, wie das Volk gegen andere Nationen kämpfen musste, wie sie Land einnehmen musste. Und viele Menschen nehmen auch daran Anstoß, weil sie sagen, wieso befiehlt Gott, dass man andere Menschen töten und umbringen soll. Ja? Ist doch grausam, eigentlich heißt es doch, du sollst nicht töten. Ja? Aber das hat alles mit diesem Fall zu tun. Das hat alles mit Satans Herrschaft zu tun. Diese Völker letztendlich, wie der Mensch an sich, ist gefallen und hat die verdorbene Natur Satans auch in sich aufgenommen. Ja? Wir Menschen sind mit Satans gefallener Natur eins geworden. Sie wirkt in uns, sie kommt durch uns zum Ausdruck. Das ist überhaupt der Grund, weshalb der Mensch von Anfang an schon, gleich der erste Mensch ist nicht natürlich gestorben, sondern durch einen Mord. Ja? So fängt es an. Ja? Und wir hatten am Donnerstag ein bisschen darüber Gemeinschaft gehabt und ich möchte das auch vielleicht kurz nochmal erwähnen. Das ist in 1. Mose Kapitel 4. Das ist interessant hier. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Kain und Abel. Und als Kain in seinem Herzen schon zornig wird gegen seinen Bruder und in ihm böse Gedanken aufsteigen, da sagt der Herr zu dem Kain, warum, das ist 1. Mose 4, 6 und 7, der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und wörtlich heißt es dann, und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber sollst über ihn herrschen. Also im Originaltext auch findet hier ein Wechsel des Geschlechts statt. Die Sünde ist weiblich, aber dann heißt, oh, hier ist ein Er, der nach dir Verlangen hat und über den du herrschen sollst. Und wer hinter der Sünde steht, ist der Feind Gottes, ist Satan. Ja? Der hier schon die Sünde benutzt und den Ärger und das, was im Menschen ist, um den Mord gegen den Bruder auszuführen. Und der Herr sagt ihm schon, du sollst über ihn herrschen. Er versucht, dich zum Fall zu bringen, du musst aber lernen, über ihn zu herrschen. Und so sehen wir, dass dieser Kampf eigentlich von Anfang an besteht. Und wir reden nicht so viel über Satan. Und ich sag mal, auch die Welt an sich, es gibt schon noch viele Menschen, die an Gott glauben. Die an Satan glauben, sind viel, viel weniger noch. Also, wenn du ihnen über Gott erzählst, das nehmen sie noch teilweise an. Wenn du von Satan redest, dann, ach, was, den gibt's gar nicht. Und nur gemachte Geschichte und ja, auf den Cheatments halt. Ja, es ist eine gute List Satans, sich so zu stellen, als würde es ihn nicht geben. Das in Frage zu stellen. Ein Gegner, von dem du gar nicht glaubst, dass es ihn gibt, der hat ein leichtes Spiel mit dir. Und wir müssen schon bewusst sein, wer unser Feind ist. Ja, wir kämpfen heute nicht gegen Menschen. Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht gegen einen Menschen kämpfen muss. Aber wir müssen bewusst sein, wer unser Feind ist. Es ist Satan. Eigentlich ist er Gottes Feind, aber er attackiert besonders den Menschen, weil er weiß, dass Gott uns Menschen benutzen will, um seine Herrschaft zu beenden. Und wir sind in seinem Fokus. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, sich bewusst zu sein, auch in allem, was passiert. Das war eigentlich meine Erfahrung diese Woche. Es gab Situationen, bin ich gemerkt, Mensch, ja, da war die Sünde vor der Tür. Und will mich zu Fall bringen. Und hat es auch geschafft vielleicht in der Situation, ja. Und dann kommt auch, was kommt dann? Es kommt Anklage, es kommt Anklage gegen mich oder manchmal, wenn es von Geschwistern kommt, die uns vielleicht Negatives sagen oder uns Anstoß bereiten, dann sind wir gegen die Geschwister. Aber was wir gesehen haben in der Gemeinschaft am Donnerstag, das hat mir auch sehr geholfen, wir müssen sehen, der dahinter steht, ist Satan, der uns zu Fall bringt. Er ist der, der die Sünde benutzt und uns die Frucht anbietet und sagt, ist doch so lecker, ist doch. Er ist der, der uns zu Fall bringt. Und wenn wir merken, er hat uns zu Fall gebracht, dann müssen wir gegen ihn stehen. Dann sollen wir nicht uns selbst beklagen, sondern Herr, schelte diesen Satan. Herr, ja, bring ihn unter sein Gericht. Du hast ihn doch besiegt am Kreuz. Herr, ich möchte deinen Sieg hier erfahren. Dass wir darauf uns stellen. Vielleicht noch eine Stelle aus Sacharja, Kapitel 3, sie ist auch vielen bekannt. Sacharja 3, die ersten Verse einfach ab 1, da heißt es: Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel des Herrn. Und dann sagt er, und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und er sprach, zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. eine, finde ich, sehr interessante und sehr vielsagende Situation. Ja. Da ist der Hohepriester Joshua, ein Mensch, der von Gott erwählt war, ihm zu dienen, in seinem Hause für den Vorsatz Gottes erwählt, aber er hat keinen guten Zustand, er hat schmutzige Kleider an. Und er sagt hier, er hatte Schuld auf sich geladen. Er war schuldig geworden. Und was macht Satan? Er klagt ihn an vor Gott und sagt, schau, was dein Mensch, wie schmutzig er ist, wie er sich mit Schulden beladen hat und verurteilt. Und ja, Satan steht hier ein für das Gute und sagt, guck mal, wie schmutzig dieser Mensch ist. Ja? Satan klagt dich an wegen deiner Ungerechtigkeit. Aber Gott blickt durch, ja. Der Herr sagt, er sprach zu Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Der Herr klagt nicht uns an, er klagt Satan an. Weil er weiß, wer der Grund ist, warum er in Schuld geraten ist. Er weiß, wo es herkommt, dass Satan es ist, der uns zu Fall bringt. Und seine Anklage und seine Also ein Angriff geht nicht gegen uns Menschen, sondern geht gegen Satan. Und so muss es auch, müssen wir es auch lernen. Das müssen wir von ihm lernen. Wenn immer wir bedrückt werden, wenn immer wir in Sünde geführt werden, auch wenn immer selbst Satan Menschen benutzt, um Unfriede zu bringen, sei es in der Gemeinde gegeneinander, wir müssen die Quelle davon sehen, es ist Satan. Und gegen ihn muss unser Kampf gerichtet sein. Und ihn müssen wir sagen, der Herr wird dich bedrohen. Wenn wir drohen, ist nicht so viel, macht nicht so viel ihm Angst, aber wir können sagen, der Herr wird dich bedrohen. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Da muss unser ganzer Zorn und Ärger und Widerstand muss gegen Satan gerichtet sein, nicht gegen Fleisch und Blut.
Amen.
Nicht gegen uns selbst und nicht gegen andere. Sondern gegen den, der wirklich der Feind ist. Und deshalb, wenn wir jetzt zurückkommen zu 1. Samuel 17, dieser Feind, der sich hier aufmacht, ja, dieser Goliath mit den Philistern, das, also ich sehe darin wirklich auch ein Bild auf Satan, der hier gegen das Volk Gottes steht, ja, und sie herausfordert. Und ein Hinweis liegt auch in dem Namen Goliath. Die Bedeutung ist wirklich interessant. Er hat ist eine vielschichtige Bedeutung. Man kann es mit drei wesentlichen Bedeutungen übersetzen. Die erste ist Verbannter oder Flüchtling. Die zweite ist Zauberer oder Wahrsager und die dritte ist Glänzender. Und alles drei passt auf Satan. Ja? Er ist ein Verbannter. Gott hat ihn verbannt aus seinem Platz, wo er war. Er war ein Engel, ja? ein schirmender Cherub. Er war vor Gott, ja. Und er wurde vom Berg Gottes vertrieben. Er ist ein Verbannter, ein Flüchtling. Zum anderen aber auch, dass er als Zauberer bezeichnet wird. Oder die Bedeutung passt auch zu Satan. Satan hat auch gewisse übernatürliche Kräfte, ja, durch die er die Welt und die Menschen auch manipuliert. Ja, er kann Wunder tun. Er hat gewisse Macht, Wunder zu tun. Ja. Er hat gewisse übernatürliche Kraft und auch dieses Glänzende steckt auch in ihm. Er hat einen gewissen Glanz, eine gewisse Attraktivität. Er hat auch eine gewisse Herrlichkeit, womit er die Menschen verblenden und gewinnen will. Und selbst auch die Person Goliath, wie er auftritt, das ist beeindruckend. Ja. Also wenn man sich das auch mal vorstellt, wir hatten ein Bild gesehen, also manchmal, wenn man das nur so sich selber vormalt, hat mir irgendeine Vorstellung, aber da war so ein Bild und dann fiel mir auf, der ist schon richtig groß. Also, wenn du überlegst, ich weiß nicht, wie hoch die Decke ist, ich glaube 3 Meter, nicht ganz vielleicht. Also so eine Person vor dir und nicht nur so ein dünner Stab, sondern ein richtiger Kämpfer. Ich habe einen Arbeitskollege, der ist ein bisschen über 2 Meter groß. Also immer wenn der an mir vorbei, der denkt, der ist echt groß. Das ist so ein großer Mensch. Ja. Der ist halt auch nicht so schmächtig, sondern der ist ein Basketballer. Ja. Der hat ein richtig breites Kreuz. Und so ein, da denkst du, wow, okay, mit dem will ich mich nicht anlegen. Ja. Aber der war minzig gegen Goliath. Ja. Und Goliath voll gerüstet, ja. Mit Bronze, diese Bronze ist ja auch wie Gold fast, so scheinend, die reflektiert sehr stark. Also wenn da das Sonnenlicht auf seinen Panzer strahlt, da ist erstmal geblendet. Und soweit eine glänzende, schimmernde Figur vor dir, die wirklich furchteinflößend ist. Ja, ja, es hat schon einen Ausdruck, wie auch Satan oft ist. Ja. Und er gibt sich sehr, sehr groß. Aber lob den Herrn, ich bin sehr froh über die Gemeinschaft letzte Woche, wo so deutlich rauskam. Egal wie groß er ist, lass ihn noch einen Meter größer sein. Gegen Gott ist er winzig. Ja, wenn wir von ihm beeindruckt sind, dann sehen wir nicht, wie groß Gott ist. Dann haben wir einfach den falschen Blick. Menschlich gesehen war es hier vielleicht der stärkste Mensch auf der Erde, den es gab. Keiner wie er. Ja. Aber gegen Gott ein Hauch. Und so ist Satan. Mit aller seiner Macht und Gewalt, wie er oft uns beeindrucken will, wie er uns Angst machen will, dass wir dann am Ende nur niedergeschlagen sind und uns fürchten, er ist nichts. Genau. Und das ist auch bei dem Virus so. Egal, alle fürchten sich. Ich will nicht weiter reingehen, aber wir müssen uns nicht fürchten. Wir können im Herrn uns sicher fühlen und trotzdem vernünftig sein. Amen. Ich wollte jetzt hier nicht sagen, dass wir nicht uns die Hände mehr waschen müssen oder so. Herr Jesus. Ja, Herr Jesus. Ja. Wenn wir hier Goliath so sehen, vielleicht noch ganz kurz, aber wir haben es schon gesprochen, sein Kampf, den er hier herausfordert, ist auch so ein Schlüsselkampf. Er sagt, er fordert heraus, er fordert das Volk Gottes heraus, kämpft mit mir. Wer kämpft mit mir? Wer wagt es, mich zu besiegen? Ja? Er fordert das Volk Gottes heraus, er fordert uns heraus. Wer kämpft mit mir? Wagst du es, mit mir zu kämpfen? Komm, wir probieren es. Und willst du gegen Satan kämpfen? Philippe, wenn wir uns fragen. Fühlst du dich stark genug? Ich bin für den Herrn, ja, ich kämpfe mit ihm. Ja, schwierig, ja. Wer kämpft mit diesem? Und sie hatten alle Furcht, aber er hat herausgefordert. Und er hat auch gesagt, wer mich schlägt, dann werden alle Philister euch dienen. Wenn du mich schlägst, dann alle Philister, wir sind eure Knechte. Aber wenn ich euch schlage oder den schlage, dann seid ihr unsere Knechte und dient uns. Hier sieht man schon diese Bedeutung. Ja? Das war nicht nur irgendein Kampf. Hier ging es wirklich darum, den Feind Gottes zu schlagen. Herr Jesus. Und dann kommt David. Lobt den Herrn. Vers 12, das erste Wort nach dieser ganzen Situation ist David. Wunderbar. Wisst ihr, was David heißt? Weiß es jemand? Hat auch eine wunderbare Bedeutung, muss ja sein. Weißt du es, Alex? Genau. Der Geliebte oder auch der Liebende. Und er hat noch eine Bedeutung, ja. Der Vereinende, Verbinder. Eine wunderbare Bedeutung, ja. Und er hat auch, natürlich, wir sehen darin auch ein Bild auf unseren Herrn. Ja. der Geliebte und der Liebende, der Vereinende. Satan ist ein Zerstreuer, ein Zerstörer. Er vereint und verbindet. Und doch sehe ich auch in David nicht nur Jesus Christus, sondern eigentlich diesen neuen Menschen, den der Herr durch Jesus Christus auch hervorgebracht hat. Weil die ganze Geschichte geht weiter und der Herr ist auch nicht nur alleine daran, sondern auch wir sollen in diesem Sieg teilhaben und mit teilhaben, mit Jesus eins in Einheit auch weitere Siege gewinnen. Ja. Und trotzdem natürlich, dieser neue Mensch kam durch Jesus Christus. Er war der, durch den der neue Mensch hervorkam. Ja. So hat alles angefangen. Und vor allem hier am Anfang zeigt es sehr viel von Jesus, wie er kam. Und ich habe mich auch dann ein bisschen gefragt, ja, wir hatten ja auch schon über Saul-Gemeinschaft. Wer ist dann Saul? Wenn hier mit David für den neuen Menschen einen neuen Bund aufsteht, ja. Eigentlich Saul, ich habe das so jetzt gesehen, weiß nicht, ob wir es auch so nehmen können, steht letztendlich auch für den alten Bund. Der Mensch, der alte Bund, das Volk Gottes, was im Alten Testament auch schon erwählt war, zu herrschen, ja, die auch Gottes Herrschaft auf der Erde bringen sollten, die aber nicht in diesem Bund geblieben sind und die dann auch verworfen wurden. Ja, das irdische Volk Israel wurde von Gott verworfen, weil sie einfach in seinem Bund nicht geblieben sind. Und der Herr hat einen neuen gesucht, einen neuen Weg, ja, wer diese Herrschaft bringen kann. Und interessanterweise, und so war es ja auch in der ganzen Geschichte, das irdische Volk Gottes oder das Judentum, ja, es wurde noch nicht gleich weggeschafft. Obwohl es schon verworfen wurde, war es immer noch da. Und auch als Jesus kam, als der dann von Gott als der gesalbte König eingesetzt wurde, herrschte immer noch das Judentum, die waren immer noch da. Und haben eine ganze Zeit lang besteht das hier so nebeneinander, so wie auch Saul und David. Und auch das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr vergleichbar. Man sieht viele Parallelen, auch wenn wir weiterschauen. Ja, auch dann, als David sehr erfolgreich wird, dann fängt Saul an, neidisch zu werden und fängt dann deshalb an, David zu verfolgen, weil er sagt, oh, der ist ja mächtiger als ich und der wird meine Herrschaft übernehmen. Das gleiche Problem hatten die Juden damals. Warum waren sie so gegen Jesus? Weil er so erfolgreich war. So viele Menschen zu ihm kamen, sie haben befürchtet, sie verlieren ihre Macht. Ja. Die auch nicht mehr, was Gott nicht mehr wollte. Also man sieht sehr viele Parallelen und daher halte ich das durchaus für gerechtfertigt, das so zu verstehen, wenn man das überträgt. Und was auch interessant ist bei David, er wird gleich am Anfang, wenn er kommt, er wird sofort gesalbt im Kapitel 16, ja, bei seiner ersten wirklichen Erwähnung, seinem Auftreten, gleich sofort, du bist der neue König, bekommt den Geist und wird sofort ausgerüstet. Aber es ist noch nicht offenbar. Es ist dem Volk noch nicht offenbar, dass das der neue König ist. Niemand weiß es. Außer, gut, die Brüder, ein paar haben es mitgekriegt, aber ja, okay. Aber wie beim Herrn, ja. Ein paar wussten auch, er ist dieser König. Ein paar haben es gesehen, aber es war nicht offenbar. Er hat einfach gelebt, war treu dem Herrn. Und dann aber kommt es eines Tages zu diesem Kampf. Ne? Und ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, Mit welchen Waffen hat David Goliath besiegt? Welche Waffen waren es? Und interessant ist, zuerst ein Stein. Okay. Genau. Aber zuerst wollte er die Rüstung Sauls anziehen und wurde ihm gegeben. Ja, zieh mal, probier's mal so. Mit der Rüstung, die Saul gekämpft hat. Aber das hat nicht funktioniert. Genau. Und das finde ich auch sehr bezeichnend. Im neuen Menschen können wir nicht mit den Waffen kämpfen, wie der natürliche Mensch versucht, gegen Satan zu stehen. Ja? Im alten Bund haben sie versucht, durch Gesetze, durch Regeln, ja, durch ja, solche äußeren Dinge ja, gegen den Satan und dieses Verderben zu stehen. Aber diese Waffen sind nicht die Waffen, mit denen wir im neuen Menschen kämpfen. Ja? Diese scheinbaren Waffen, die funktionieren im neuen Menschen nicht. Wir brauchen einen anderen Weg. Und ich finde schön, die Waffe, mit der David gekämpft hat, das waren einfach Steine. Er hat 5 glatte Steine aus einem Bach geholt, die gut waren, und mit denen hat er gekämpft. Das Interessante finde ich, diese Steine sind eigentlich jetzt nicht speziell als Waffe angefertigt worden. Sie sind jetzt nicht von ihrer Natur aus für als Waffen gedacht. Sie sind halt Steine. Sie sind so von Natur entstanden, aber sie sind eine sehr gute Waffe, wenn sie richtig gebraucht werden. Und das hat mich so ein bisschen auch mir die Frage gestellt, ja, was, wir haben uns auch damit beschäftigt, was sind diese Steine, was bedeuten sie? Ja, so. Und uns fiel dann einfach auf in der Gemeinschaft, dass der Herr Jesus selber sehr oft als Stein bezeichnet wird. Schon im Alten Testament wird von ihm sehr oft gesprochen, dass er ein Stein, als Stein wurde er angekündigt. Ja? Als ein Eckstein für das Haus. An einer anderen Stelle wird er als ein Stein des Anstoßes bezeichnet, durch den auch viele zu Fall kommen werden, an dem sie sich stoßen werden. In Sacharja wird er bezeichnet als ein Stein, auf dem 7 Augen graviert sind, die 7 Geister Gottes. Er hat diese Steinnatur. Petrus nennt ihn den lebendigen Stein. Ja, den auserwählten lebendigen Stein. Ich sehe in diesem Stein, gut, das ist jetzt eine Interpretation, ich weiß, es gibt verschiedene, aber ich sehe darin die Natur des Herrn. Seine von Satan unverdorbene Natur, durch die er den Feind auch besiegt hat. Ja, an seiner reinen Menschlichkeit hat sich Satan die Zähne ausgebissen. Da konnte er, das hat ihn geschlagen. Und wie kommt es, wo kommen sie her? Sie kommen aus dem Bach, ja? Aus dem Wasser. Und in dem Wort gibt es immer auch das lebendige Wasser, das Wasser des Lebens, so ein Strom, ja? Der, ja, durch den wir wissen, durch diese Versorgung mit dem Strom des Lebens, kommt diese Natur auch in uns Menschen hinein und kommt hervor. Und ja, sicherlich hat es auch mit dem Wort Gottes zu tun. Manche, wenn man ein bisschen liest, man sieht auch, manche sehen darin auch das Wort Gottes. Und ich glaube sogar, das ist auch nicht falsch, weil Jesus, wie er kam, seine Natur war das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das ist seine Natur. Er ist das Wort Gottes. Aber nicht in Form nur eines Buchstabens, sondern in Form, er hat es gelebt. Er ist das Wort Gottes als Leben ausgelebt. Ja? Und diese Natur, dieses Wesen war, was Satan nicht überwinden konnte, was ihn wirklich geschlagen hat. Und ich denke, wenn wir das jetzt auch ein bisschen mal auf uns beziehen, ich denke, das ist auch, was in unserem Leben den Feind überwindet. Ja? In Johannes sagt mal, ja, ihr habt den Bösen überwunden, weil das Wort Gottes in euch wohnt. Ja? Nicht nur, weil ihr das Wort Gottes lest und gut kennt, sondern weil es in euch wohnt. Es ist euer Leben geworden. Das Wort Gottes wird durch euch gelebt. So habt ihr den Bösen überwunden. Ja? Und wenn wir das Wort des Lebens, in Philipper heißt es, dass wir das Wort des Lebens darstellen. Ja? Es ist auch etwas, was der Herr möchte, dass dieses Wort für uns keine Lehre ist, sondern unser Leben. In uns eingewirkt, unsere Natur. Und da kann Satan nicht dagegen ankommen. Das überwindet ihn. Herr Jesus, Amen. Und was interessant ist aber auch noch, zuletzt, nachdem der Stein den Philister in die Stirn getroffen hat und er eigentlich schon tot war, aber doch noch nicht so wirklich ganz, kam David und hat das Schwert von Goliath genommen, sein eigenes Schwert, mit dem er gedachte, David zu töten. Und hat mit diesem Schwert, seiner eigenen Waffe, hat er ihn getötet und den Kopf abgeschlagen. Und da fand ich auch schön, wie wir in der Gemeinschaft rausgegangen. Wo ist es im Leben des Herrn Jesus, dass die Waffe, mit der Satan gedachte, ihn zu töten, er selber getötet wurde? Sag mal, Sascha, wir fielen dran. Sorry.
Ja, indem er dachte, dass er, wenn er ihn ans Kreuz hängt, dass er dann gewonnen hat.
Genau. Ja. Satans Waffe gegen Herrn Jesus war, ihn ans Kreuz zu nageln. Genau. Er dachte, damit bringt er ihn zu Ende.
Ja.
Das war seine Waffe gegen Jesus. Aber diese Waffe hat ihm selber den Kopf abgeschlagen. Dieses Kreuz hat ihn selber völlig besiegt. Ja, lobe den Herrn. In seinem Leben hat der Herr ihn schon durch seine Menschlichkeit überwunden, aber das Kreuz hat Satan völlig zunichte gemacht. Und so wurde er völlig besiegt. Und interessant ist auch, dass dieses Schwert Goliaths, später wurde es das Schwert Davids. David hat es später bekommen, als er zu den Priestern ging. Ihm wurde das Schwert gegeben und er sagt, kein Schwert ist wie dieses. Und damit hat er gekämpft. Das Kreuz, dieser Tod, ist die stärkste Waffe für uns geworden, mit der wir heute kämpfen können. Der Tod des Herrn ist unser Sieg. Ist eine Waffe, die so stark ist wie keine andere. Lobe den Herrn. Also ich habe wirklich viel in diesem Kapitel entdeckt und war froh. Ich habe es auch nicht alleine entdeckt. Es war sehr schön, dass wir einfach am Donnerstag zusammenkamen, Gemeinschaft hatten. Da ist vieles rausgekommen. Ich war davor wirklich erstmal so ein bisschen fragend. Aber der Herr gibt einfach Licht. Ja, lobe den Herrn.
Amen.